Sachen waren wie von allein in den Rucksack gekommen. Sie konnte nicht einmal sagen, wann genau sie mit dem Packen begonnen hatte. Das war noch in einem anderen Leben gewesen. Eine ganz andere Person hatte das gemacht. Eine, die Lynn noch nicht kannte und nicht wusste, wie lange sie es in Wien aushalten würde. Es hatte sich eine Unzufriedenheit eingeschlichen, die beständig an ihr nagte und die Tür weit offen gelassen hatte für die unterschiedlichsten Ängste. Vor fremden Menschen, bekannten Menschen. Vom Alleinsein. Davor, immer seltsamer oder nie jemand anderes zu werden. Mit dem Packen aufgehört hatte sie nie. Ständig kam etwas Neues hinzu.
Jana Volkmann mit einem Auszug aus ihrem Roman Auwald. Das ist ein Roman, der von einer Frau erzählt, die immer auf einem gepackten Rucksack sitzt, bereit zur Flucht, die ihn aber erst schultert, als sie dazu gezwungen wird. Und ihr Ausflug mit dem Schiff von Wien nach Bratislava wird zu einer Art Überlebenstraining in der Natur. Es geht märchenhaft zu in Auwald. Der Roman lotet die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis aus, zwischen Mensch und Tier, dem eigenen Ich und den anderen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Weiterlesen, der gemeinsamen Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Nadine Kreuzzahler und ich habe diesen Roman mit echter Begeisterung gelesen. Je mehr die Heldin auf sich zurückgeworfen wird, desto tiefer führt das Buch uns hinein in eine Welt, in der Traum und Realität, Märchen und Wahrnehmung verschwimmen und existenzielle Fragen aufbrechen. Jana Volkmann gibt uns Rätsel auf, geht vor und zurück in ihrer Geschichte und spielt die Möglichkeiten eines Neuanfangs auf radikale Art durch. Bei mir ist Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo.
Hallo.
Wir führen Sie heute gemeinsam durch den Podcast. Und Jana Volkmann ist uns zugeschaltet aus Wien. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Volkmann, wo erreichen wir Sie denn gerade? Sitzen Sie gemütlich in Ihrem Wohnzimmer oder haben Sie ein Büro?
Gemütlich ist ein gutes Stichwort. Ich bin tatsächlich ins Schlafzimmer umgezogen und sitze jetzt hier etwas unkonventionell auf dem Bett, weil natürlich prompt heute Baulärm im Haus angefangen hat. Und deswegen musste ich ein bisschen umdisponieren. Aber eigentlich ist mein Wohnzimmer auch mein Büro ganz oft. Das heißt, so ganz falsch ist es nicht. Ich bin eigentlich nur im Nebenzimmer.
Da fällt dann in Ihrem Zuhause oft Büro und Wohnzimmer und jetzt sogar das Schlafzimmer zusammen.
Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen der momentanen Situation geschuldet, dass ich sehr viel zu Hause bin.
Ja, wie wir alle. Welche Bedeutung hat denn ansonsten das Zuhause für Sie?
Das ist eine gute Frage. Ich wohne jetzt sehr lange schon allein in meiner Wohnung und das hat mich, glaube ich, ein bisschen verschroben gemacht und empfindlich gegenüber irgendwelchen Einflüssen von außen. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass je länger ich alleine wohne, desto hermetischer wird eigentlich mein Zuhause und desto weniger komme ich eigentlich mental auch mit Veränderungen klar. Und ich glaube, dass das schon auch dadurch bedingt ist, dass ich, wenn ich schreibe, schon auch eine gewisse räumliche Umgebung brauche. Also ich bin sehr fast schon neidisch eigentlich, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen höre, die eigentlich überall ihren Laptop aufklappen und überall arbeiten können. Ich kann das leider nicht und brauche auch immer so eine gewisse, nicht unbedingt penible, aber eine ganz bestimmte Art von Ordnung, um arbeiten zu können. Das heißt, mein Zuhause ist doch durchaus also ein bisschen ein hermetischer Raum. Mehr als mir das lieb ist, genau.
Wie äußert sich denn diese Verschrobenheit bei Ihnen, die Sie gerade angesprochen haben?
Ich glaube, das größte Problem ist, dass wahnsinnig viel Zeit dafür drauf geht, dass ich so einen Zustand wiederherstelle, in dem ich mir einbilde, dass ich nur in diesem Zustand arbeiten kann. Also irgendwie ist alles halbwegs aufgeräumt am Schreibtisch liegt. Und dann vergeht einfach mal so eine halbe Stunde, ohne dass irgendwas passiert ist. Und das ist eigentlich vollkommen unnötig. In dem Moment, wo ich dann in diesen Schreibmodus komme, ist es eigentlich dann auch schon wieder egal. Also es geht wirklich nur um die Phase des Übergangs, um diese Schwelle zwischen Nicht-Arbeit und Arbeit, wo alles auf eine ganz bestimmte Art arrangiert sein muss. Das klingt ein bisschen wahnsinnig, ist es wahrscheinlich auch.
Es ist ein bisschen so wie bei Ihrer Romanheldin Judith, würde ich sagen. Die braucht auch ganz bestimmte Dinge. Sie ist ein bisschen eigenbrötlerisch. Sie ist gerne alleine. Sie geht wahnsinnig gerne alleine durch Wien spazieren und sie versenkt sich wahnsinnig in ihre Arbeit als Tischlerin, hobelt in der Werkstatt stundenlang. am Holz und fühlt sich dabei am allerwohlsten. Was ist diese Judith für eine? Wie würden Sie sie charakterisieren?
Ich glaube, dass sie eine ganz bestimmte Art hat, die Welt zu betrachten. Also sie hat ganz oft einen sehr, sehr kleinen Blick auf die Welt. Also sie nimmt sehr viel mehr Details wahr und dafür fehlt ihr kompletter Zugang zum großen Ganzen, zu den großen Weltzusammenhängen, vielleicht auch zu den wirklich existenziellen Fragen. Es trägt sicherlich dazu bei, dass es ihr schwerfällt, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, die wirklich, wirklich tief sind, die wirklich dazu führen, dass sie andere Leute versteht und dass sie von anderen Leuten verstanden und gesehen wird.
Wie wurde diese Judith denn Schreinerin oder Tischlerin? Ich fand das sehr schön, weil ich beim Lesen mich gefragt habe, wann habe ich eigentlich schon mal ein Buch gelesen, dessen Protagonistin Tischlerin ist? Und es gibt ja auch diese ganz besondere dann Beziehung zur Literatur, wie diese Tischlerarbeit oder Tischlerinnenarbeit auch zu einer literarischen wird durch dieses seltsame Puppenhaus oder Miniaturschreibtischgebäude, was da entsteht. Aber wie kam diese Tischlerin ins Buch?
Das war eigentlich ganz banal. Und zwar ist es so, dass also hier in Wien, wo ich lebe, im 15. Bezirk, gibt es wahnsinnig viele Tischlereien. Und also wenn ich hier aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich eine, die ist direkt schräg gegenüber. Und wenn ich aus dem Haus gehe und links um die Ecke ist gleich die nächste dort, also wirklich 20 Meter die Straße runter, kommt gleich die dritte. Und mir ist das einfach irgendwann aufgefallen und ich habe mich gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass ich ein so altes, aber ja auch doch irgendwie sehr mühsames Handwerk in so einer urbanen Umgebung so lange hält. Und dann habe ich, glaube ich, so ein bisschen meinen Blick geschärft und habe immer mehr Tischlerwerkstätten gesehen hier in meiner unmittelbaren Umgebung. Und das war vielleicht so ein bisschen einer der ausschlaggebenden Momente. Und das andere war, dass ich wollte, dass meine Romanfigur etwas herstellt, etwas produziert, etwas mit den Händen macht und eben nicht diese reine Vergeistigung auch in ihrer Arbeit verkörpert, weil das, glaube ich, ein bisschen, das wäre, glaube ich, ein bisschen gefährlich geworden, weil sie ja eh so ein verkopfter und verschrobener Mensch ist. Und ich wollte dem, glaube ich, was entgegensetzen. Und dass sie als Frau in einem Männerberuf arbeitet, das fand ich auch nicht schlecht und nicht uninteressant, auch wenn das in dem Roman gar nicht so eine große Rolle spielt. Wobei das, glaube ich, auch ein Vorurteil ist, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich hatte das große Glück, dass ich dann eine Tischlerwerkstatt auch besichtigen durfte und mir anschauen durfte und ein bisschen was gezeigt bekommen habe und vor allem auch erzählt bekommen habe, wie der Tischler, dem diese Werkstatt gehört, das ist der Markus Taschler in Wien, der hat mir seine Werkstatt gezeigt und da arbeiten auch Frauen. Also das ist überhaupt, also das ist jetzt kein Einhorn.
Und dieser Auftrag, das ist jetzt ganz schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist, dieses Haus, dieses eigentlich Puppenhaus mit lauter Schriftstellerbüros en Miniature, das wird in dieser Tischlerwerkstatt abgegeben und soll renoviert werden. Und da sind einige Büros ja nachgestellt von Leuten wie Susan Sontag oder Ismail Kadare. Und so kommt dann auch in diese Tischlerei die Literatur. Und das fand ich besonders schön. Und diesen Einfall, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie dann plötzlich auch so ganz unaufgeregt und ohne, dass das sehr bemüht werden müsste, diese Autorennamen da ins Spiel kommen. Sind das Autoren, Susan Sontag, Ismail Kadare und einige andere, die da genannt werden, die für die Autorin besonders wichtig waren oder sind? Oder was wird uns mit diesen Namen ins Buch geschmuggelt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war so ein bisschen vielleicht ein Willkürprinzip. Mhm. Also Ismail Kadare hatte ich gerade gelesen, als ich geschrieben habe an dem Roman. Oder eigentlich, als ich schon in der Abschlussphase war, aber den habe ich dann noch mit hineingenommen, weil mir das sehr gut gefallen hat. Ich glaube, das war einfach nur so eine kleine Hommage oder sowas in der Art. Und ansonsten ging es mir, glaube ich, eher darum, irgendwie große, wiedererkennbare Namen dort hineinzubringen und dieses Prinzip der Verschachtelung vielleicht als so eine Art Denkanstoß dazu zu geben, was eigentlich Literatur ist, was das eigentlich für ein großes Projekt ist, wo so viele Leute dran arbeiten und dass es eben nicht nur um einzelne Bücher geht, um einzelne Autorinnen und Autoren, sondern dass es auch so ein bisschen einen großen Zusammenhang gibt, die große Schachtel, wo das alles hineinkommt. Und da haben wir natürlich auch wieder den Arbeitsplatz. Vielleicht bin ich da wesentlich obsessiver, als ich mir das eingestehen will.
Gut möglich. Es zeigt ja auch die Akribie, mit der hier diese Judith arbeitet, diese Leidenschaft für Holz, für die Dinger, die sie schafft. Sie begibt sich da total rein und geht so weit, dass der Chef ihr am Ende einen Urlaub verordnet, weil er sagt, es kann doch nicht sein, ob sie denn keine andere Freude und Freunde im Leben hat, dass sie hier Tag und Nacht arbeitet und er würde ihr jetzt Urlaub befehlen und sie soll jetzt mal wegfahren und er will sie nicht sehen in dieser Werkstatt. Und dann macht sie sich eben auf den Weg. Und das Interessante ist ja eben, dass ihr Rucksack immer schon gepackt bei ihr in der Wohnung steht.
Also die ist jetzt keine Touristin. Der geht es nicht darum, irgendwie zu verreisen oder ja, was man halt so für Bedürfnisse hat, wenn man reisen möchte. Also das ist jetzt keine, die einfach mal so wegfährt und dann kommt sie wieder zurück. Sondern ich glaube, dass das, was da angelegt ist, schon ganz von Anfang an, ist, dass sie eigentlich nicht mehr zurückkommt. Deswegen geht das auch alles so langsam vonstatten. Das ist irgendwie so eine ganz, was ganz Graduelles. Der Rucksack baut sich irgendwie so, da bauen sich so Schichten auf. Und sie weiß irgendwann, als sie dann oben angekommen ist, weiß sie schon nicht mehr, was unten überhaupt im Rucksack drin ist. Und dann setzen sich irgendwelche Sedimente ab. Und eigentlich ist es ein über Jahre gewachsenes Projekt. Aber gleichzeitig hängt sie natürlich sehr fest in ihrem Leben und in ihren Routinen, in ihren Abläufen. Und braucht eben wirklich so diesen Anstoß von außen. Was sicherlich etwas ist, was ambivalent ist, also dass sie erst jemanden braucht, der ihr sagt, du musst jetzt Urlaub machen, du musst jetzt weggehen, rausgehen aus deinen Routinen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Art, wie diese Fremdbestimmung funktioniert, doch auch wieder was sehr Selbstbestimmtes hat.
Ich fand das sehr schön, dass man an dieser Stelle im Buch oder dass mir so klar wurde, wie sehr die Realität, die ja angeblich unabhängig von uns existiert, mit unserer Wahrnehmung zu tun hat. Weil bei ihr ist es ja so, sie hat sich nie Gedanken gemacht über Urlaub oder Wegfahren und plötzlich hat sie diese Aufgabe und der Chef sagt, okay, ich will dich jetzt hier nicht mehr sehen. Und plötzlich sieht sie überall Reisebüros, sieht Angebote, wohin man fahren könnte, wohin sie fliegen könnte. Und plötzlich ist das so da und ist das Teil ihrer Realität. Und das fand ich so schön, einfach so als Beispiel dafür, wie manchmal einfach man erstmal den Blick haben muss und dann ist alles da. Das ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie mit den Tischlereien. Plötzlich zieht man irgendwo hin und merkt, huch, es gibt so viele Leute, die mit Holz arbeiten und man kann sich dann plötzlich da reinversetzen.
Ganz genau, ja. Es gibt auch eine Stelle in dem Roman, wo die Hauptfigur sich daran erinnert, dass sie mal jemanden kannte, der immer Büroklammern auf der Straße gefunden hat. Mhm. Weil er meint, es liegt eh alles auf der Straße und man muss eigentlich nur den Blick auf die richtige Art schärfen und an die richtigen Stellen schauen. Und dann liegt es alles dort. Also das hat sicherlich auch sehr viel mit diesem Weltbild zu tun, was ja tatsächlich sehr, sehr, sehr subjektiv ist einfach.
Und dann liegt diese Fahrkarte nach Bratislava eben auch vor ihr auf der Straße zu ihren Füßen. Und dadurch lässt sie sich dann inspirieren, ja, dann fahre ich eben mit dem Schiff nach Bratislava. Dann besteigt sie dieses Schiff und danach fängt dieses Buch an, auch etwas mit unserer Wahrnehmung zu machen, beziehungsweise die Realität, die verschiebt sich immer mehr. Sie wird beklaut, ihr Portemonnaie wird ihr gestohlen, die Fahrkarte, die Rückfahrkarte nach Wien ist darin und nun besteigt also die Taschendiebin an ihrer Stelle dieses Schiff und dieses Schiff verschwindet einfach. Also es geht nicht etwa unter, sondern es verschwindet mitsamt den Passagieren darauf. Und Judith sieht das plötzlich als Geschenk. Ja, also okay, sie ist verschollen, jetzt kann sie jemand ganz anderer werden. Und dann beginnt dieser Trip in die Natur, in die Wildnis. Sie entfernt sich immer mehr von der Stadt, von der Zivilisation und landet in diesem riesengroßen Waldgebiet an der Donau und läuft quasi irgendwie da in Richtung Wien zurück, aber es ist am Anfang auch noch nicht ganz klar. Und die Perspektive wechselt vor allem. Also aus dem Blick auf Judith drauf wird plötzlich eine Ich-Erzählerin. Wieso haben Sie sich dafür entschieden hier? Das ist ja ungewöhnlich, mitten im Roman die Perspektive zu wechseln.
Das ist ungewöhnlich und das ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich. Also Es hätte nach hinten losgehen können. Ich bin sehr froh, dass das scheinbar irgendwie ganz gut funktioniert hat. Aber ich habe natürlich so die erste Hälfte des Romans eine Welt aufgebaut, die nach bestimmten Regeln funktioniert, die eine gewisse innere Logik hat. Und dann in der zweiten Hälfte die Leserinnen und Leser damit konfrontiert, dass diese Regeln nicht mehr greifen, dass es plötzlich eine andere Perspektive gibt, aus der erzählt wird. Was natürlich sehr viel auch mit der, ja, wahrscheinlich irgendwie emotional-affektiven Bindung, die Leserinnen und Leser zu der Hauptfigur aufbauen, die das irgendwie beeinflusst. Dadurch spiegelt sich aber für mich in der Form etwas, was im Inhalt auch stattfindet, nämlich dass Regeln ausgehebelt werden, ausgehoben werden, dass die innere Logik, die inneren Zusammenhänge, die man zuvor gesehen hat, nicht mehr greifen. Und das spiegelt sich dadurch dann eben auch in der Form wieder.
Es ist ja so, dass Judith tatsächlich in dieser Natur völlig auf sich zurückgeworfen wird, ne? Also sie ist dann plötzlich wirklich allein und verwandelt sich ja auch sehr. Also es ist plötzlich alles sehr ursprünglich. Da ist die Wildnis, da ist die Natur. Da ist so die Frage, was ist denn eigentlich ein Tier? Was ist ein Mensch? Wer ist eigentlich dieses Ich, ne? Also sie legt ja ihren Namen auch ab. Da heißt es, sie hat ihren Namen in eine Ritze gepackt. Sie lässt also alles hinter sich. Was ist da Ihre Idee gewesen von diesem Ich?
Ich glaube, dass es immer noch einen Unterschied macht, ob eine Frau oder ein Mann aus der Ich-Perspektive schreibt. Das ist was mich bei Chris Kraus sehr interessiert hat. Es wird als Roman rubriziert, ist aber eigentlich so eine Art vielleicht Essay. I Love Dick heißt das Buch. Und da geht es eben auch genau um diese Geschichten, wie Autonomie und Subjektivität miteinander zusammenhängen. In dem Roman ist es eben auch so, dass die Hauptfigur dadurch, dass sie plötzlich alleine ist und auf sich allein gestellt ist und auch in einer Umgebung, die ihr eigentlich sehr feindselig gegenübersteht. Sie ist ein Holzmensch, sie ist ja kein Waldmensch. Und sie fängt dann aber an, irgendwie sich so eine Art neues Selbstbewusstsein auch zu entwickeln. Jemand hat mir mal gesagt, eine Person, die das Buch gelesen hat, dass sie in dem Moment, wo die Judith in dem Wald ist und irgendwie alleine ist, das Gefühl hat, die wäre so ein bisschen pubertär geworden. Also auch mit ihrem ganzen Humor und wie sie Sachen kommentiert und so. Was aber, glaube ich, sich dann auch wieder davon wegentwickelt. Und das heißt, sie macht im Grunde so eine ganz schnelle persönliche Evolution eigentlich durch. Sie wird wirklich ein handelndes, für sich selbst denkendes, sprechendes Subjekt. Mit dem großen Nachteil, dass es halt niemand sieht, außer die Tiere und die Käfer und die Wolken. Aber ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm.
Ihr Buch ist durchzogen, vor allem dann ab der zweiten Hälfte, mit so märchenhafter Atmosphäre. Da ist eben dieses Schiff, das verschwindet. Und dann gibt es dieses Haus im Wald, auf das sie plötzlich stößt. Das erinnert natürlich dann so ein bisschen an ein Hexenhaus vielleicht. Es ist aber ein Mann, auf den sie trifft. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal eine Stelle aus ihrem Roman, die genau da spielt. Sie findet dieses Haus im Wald.
Körperproblem. Herr Bossmann, das ist der Hund, den sie dort findet in diesem noch verlassenen Haus. Herr Bossmann hat etwas trübe Augen bekommen. Er wirkt mit jedem Mal, wenn ich ihn ansehe, älter. Immer durchsichtiger wird er. Mir tut dafür fast nichts mehr weh und ich vermisse nichts. Nur mein Kopf ist schwer von dem ganzen Schnaps. Ich bin nichts mehr gewöhnt. Das ist falsch, ich war noch nie etwas gewöhnt. Jetzt kenne ich gar nichts mehr. Alles dreht sich langsam heute, noch langsamer als sonst. Wir gehen den Garten in Schlangenlinien ab, beide barfuß. Hier scheint sich niemand darum zu scheren, was wohin wächst. Es gibt einen Apfelbaum. Wir heben etwas Fallobst auf, ich sammle es in meinem Hemd, stelle mir vor, es sind Planeten aus einem fernen Sonnensystem. Meine ziellosen Kreise durch den Garten ihre Umlaufbahn. Ich stehe und walte hier im Namen sämtlicher Gesetze der Himmelsmechanik. Niemand kann mich überlisten. Mit den Äpfeln in meinem Hemd zusammen bin ich Teil eines Vielkörperproblems. Schon bei drei aneinander anziehenden Körpern stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Die Umlaufbahnen lassen sich nicht vorherberechnen. Daran scheitern seit Jahrhunderten die größten Köpfe. Der Mathematiker Jules-Henri Poincaré unterstellte drei Körpersystemen überhaupt eine große Neigung zu chaotischem Verhalten. Offensichtlich eine brauchbare Theorie. Woher ich das weiß, fragt eine Stimme aus dem Off. warum ich mich daran so genau erinnere, während ich das sonst so viel vergessen habe. Ist mir egal. Herr Bossmann pinkelt auch an das zweite Beet. Der Boden ist kühl und weich. Er geht voran, findet das Haus mühelos. Noch auf der Schwelle merke ich, dass etwas nicht in Ordnung ist, oder jedenfalls nicht mehr so wie vor unserem Spaziergang. Herr Bossmann ist viel zu schnell ins Haus verschwunden, hat sich nicht mehr umgeschaut, und es riecht nach Rauch. Brand oder Zigarette, ich muss kurz nachdenken. Ja, es ist eine Zigarette. Das sollte mich erleichtern, tut es aber nicht. Ich bleibe stehen, wo ich bin, im Türspalt. Ich könnte gehen, nie herausfinden, wer es ist, der da raucht. Mich nie entschuldigen für den getrunkenen Schnaps und dafür, dass ich die Laken vollgeschwitzt habe. Oder mich bedanken. Die Entscheidung wird mir abgenommen. Später werde ich denken, der Mann habe als erstes Grüß Gott gesagt, nachdem er sich im Türrahmen am anderen Ende des Flures manifestiert hat. Dabei bekomme ich nicht recht mit, was und wie er mit mir redet, also sage ich einfach selbst Grüß Gott. Herr Bossmann scheint ihn zu mögen, mich würdigt er keines Blickes mehr. Aber ich bin nicht blöd, ich kenne Hunde. Das muss nichts heißen. Ich versuche, aus dem Mann irgendetwas herauszulesen, doch falls er Eigenschaften hat, dann entgleiten sie meinem taxierenden Blick, bevor ich sie zu fassen kriege. Die Türstopperschuhe passen gut zu ihm. Er ist nicht groß und nur ein wenig kräftig. Jung ist er nicht mehr, jedenfalls nicht nach meinem Maßstab. Seine Jeans wirken speckig, sowohl alt als auch lang nicht mehr gewaschen. Sobald ich blinzle, vergesse ich die Farbe seines Hemds. Ich frage mich, wen er sieht, über die Länge des Flures hinweg. Ich habe die Schnapsflasche in der Hand und tue so, als wäre es meine. Er macht eine Geste, um mich hineinzubitten. Sicher hat er nicht oft Gäste. Es hat große Vorzüge, neue Leute kennenzulernen. Zugegeben nicht so sehr ihretwegen, sondern meinetwegen. Es gibt keine bessere Gelegenheit, ein neuer Mensch zu werden, als in der Gegenwart anderer neuer Menschen. Erst jetzt, wo jemand mich sieht, bin ich Wirklichkeit geworden. Ich rauche nicht jemand, der immer schon raucht.
Vielen Dank, Jana Volkmann, aus ihrem Roman Auwald, über den wir hier sprechen in Weiterlesen.
Für mich war das gar nicht so sehr ein Märchenton. Also ich sehe das jetzt schon natürlich, wo du das sagst, mit diesem Haus im Wald, habe ich es auch kapiert. Aber es gibt ja so ganz, an manchen Stellen gesetzt dieses Fantastische, was da drin, also was dann in manchen kleinen Sätzen steht dann so, nachdem es passiert war und ich als Leser weiß gar nicht, was dieses Es war. Dieses Es scheint was damit zu tun zu haben, dass dieses Schiff verschwunden ist. Das ist ja fast wie so ein Bermuda-Dreieck zwischen Wien und Bratislava, wo diese Flugzeuge verschwinden und hier ist dieses Schiff plötzlich weg. Also irgendwas ist da aus den Fugen geraten insgesamt und nicht nur, das hat ja nicht nur mit diesem Schiff zu tun. Das ist so ein fast apokalyptisches Szenario, das da auch mit rein spielt, aber das so ganz, ja, das nur angedeutet ist, das fand ich sehr spannend bei der Lektüre, weil gerade so diese apokalyptischen Szenarien oder alles Dystopische hat ja gerade Hochkonjunktur. Das würde mich interessieren, Jana Volkmann, war das bewusst so gesetzt, damit ganz sparsam umzugehen, weil einfach gerade so viele sehr heftig auf die Tube drücken, wenn es in dieses Genre geht und dann zu sagen, okay, ich arbeite auch damit, aber sehr zurückhaltend oder wie kamen diese Elemente von Fantastik, von apokalyptischem Denken ins Buch?
Also ich glaube, ich finde das gar nicht so schlimm, dass das gerade Konjunktur hat. Daran merkt man, glaube ich, aus meiner Sicht ganz banal einfach nur, dass das viele Leute umtreibt, interessiert und dass das einfach nicht zu Ende erzählt ist, diese ganzen Katastrophen- und Apokalypse-Geschichten. Mir ging es, glaube ich, am ehesten darum, wirklich so eine Unsicherheit zu erzählen, dass man gar nicht so richtig weiß, was da passiert ist, aber trotzdem irgendwie darauf reagieren muss, gerade auch als Gesellschaft irgendwie. Das ist vielleicht auch gar nicht so weit entfernt davon, wie die Menschheit sich die Welt erschließt. Also wir wissen ja einfach nicht alles. Und natürlich ist es bei aller Liebe doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass zwischen Wien und Bratislava ein Schiff verschwindet. Das ist ein Szenario, was ganz bewusst, ganz überspitzt unrealistisch ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat mich auch genau das eigentlich fasziniert, dass man das völlig ausschließen kann, weil ja diese zwei, ich meine, es sind zwei europäische Hauptstädte, die sind keine 60 Kilometer voneinander entfernt. Das ist was ich eigentlich auch sehr, sehr spannend finde und sehr faszinierend, einfach diese große, große Nähe, wo irgendwie so ein, auf so kleinem Raum so viel unterschiedliche europäische Geschichte stattfindet und immer noch manifest ist und wo es aus meiner Sicht relativ wenig Bewusstsein dafür gibt.
Ich möchte noch mal kurz auf das Apokalyptische zurückkommen. Viele Andeutungen, viele Verrätselungen im Text. Unter anderem heißt es da zum Beispiel einmal, dieser kurze Weg ließ sie, jedenfalls kam es ihr im Nachhinein so vor, bereits etwas von der Veränderung spüren, die nicht viel später jedes Haus und alle Menschen heimsuchen würde. Mich würde mal interessieren, wann Sie diesen Roman denn geschrieben haben.
Es gab so eine ganz frühe Fassung, die habe ich angefangen, glaube ich, 2016 oder so. Und das habe ich dann immer ganz stark noch überarbeitet. Ich glaube, es war tatsächlich als allererstes diese Silvester-Szene, die eben in Berlin spielt. Und das war, glaube ich, die erste Szene tatsächlich, wo man jetzt irgendwie, glaube ich, wenn man das ganze Buch gelesen hat, denkt, das ist irgendwie so ein bisschen ein Ausreißer und hat vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit der Geschichte zu tun. Aber für mich steckt da doch schon sehr viel drin von dem, was dann eben später passiert. Und dass es eben auf ein anderes Szenario übertragen wurde. Und beendet habe ich den Roman eigentlich im letzten Jahr, so im Frühjahr, so Februar, März.
Das ist wirklich interessant, weil ich habe beim Lesen gemerkt, wie sehr ich dann doch unter dem Eindruck der Pandemie, die wir gerade erleben, solche Textstellen dann auch wahrnehme und lese. Da wären wir auch wieder bei der Wahrnehmung. Ja, ich habe gedacht, vielleicht spielt das schon darauf an, ja, so eine Andeutung. Da kommt was auf die Menschheit zu. Und gerade auch in der letzten Lesepassage, die wir gleich noch hören werden, da geht es ja auch darum, dass Judith nach Wien zurückkommt und eine völlig veränderte Geisterstadt eigentlich vorfindet. Alle Läden sind geschlossen, alle Bars sind geschlossen, keine Züge fahren mehr, keine Flugzeuge mehr, die Leute sind in ihren Häusern. Da habe ich natürlich schon an die Zeit gedacht, in der wir uns gerade befinden.
Ja, das ist, also für mich war das tatsächlich total schwierig, weil also ich habe das ja vorher geschrieben und habe dann so, als das Buch wirklich fertig war, das war dann schon im Lektorat und so, als dann der erste Lockdown kam. Ich weiß noch, wie ich einmal aufgewacht bin, früh morgens, und so eine Art Panikvision bekommen habe, dass ich das Buch zurückziehen muss. Das geht ja nicht. Also ich war wirklich völlig davon überzeugt, dass das der falscheste Zeitpunkt überhaupt sein muss, um das zu veröffentlichen. Und ich war wirklich ganz kurz davor, meinen wunderbaren Verlag anzurufen und denen zu sagen, tut mir leid, es ist leider für die Tonne. Dann hat sich das immer wieder gelegt und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann oder wie stark das auch die Rezeption beeinflusst, dass das irgendwie so in eins gefallen ist. Also zumindest von der Stimmung her ist es tatsächlich nicht so ganz weit weg von dem, was dann passiert ist. Aber das war in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass das passiert, nie hätte ich das geglaubt oder für möglich gehalten.
Sie haben gerade den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis bekommen, der mit 6.000 Euro dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch nachträglich.
Danke.
Und da heißt es in der Jurybegründung, Sie bekommen den Preis für eine dichte Wahrnehmungsprosa und sie verwandelt auf originelle Weise ein Katastrophengeschehen in die Möglichkeit, sich einer privaten Krise zu stellen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt daran anschließend nochmal die zweite Passage aus ihrem Buch hören. Mhm. Da kommt Judith dann nach Wien zurück.
Die Stadt kommt und kommt nicht näher. Ich habe Bahngleise gefunden, an denen orientiere ich mich. Ich merke lange nicht, dass etwas fehlt, die Züge. Es ist Betriebsschluss, so viel ist klar. Aber es ist noch nicht spät. Es kann noch nicht spät sein. Wir könnten nicht so lange gebraucht haben. Und es gibt auch den Güterverkehr. Ich stapfe den Bahndamm hinauf und lege eine Hand auf die Schienen. Sie vibrieren nicht, ich fühle nur meinen eigenen Puls. Das Herz schlägt mir, als wollte es aus meiner Brust heraus. Manche Ängste sitzen tief. Dass man nicht einfach so auf die Schienen steigt, weiß mein Körper besser als ich. Ich vermute den Flughafen in der Nähe. Das kann überhaupt nicht anders sein. Außer Wien hat sich in der Zwischenzeit gedreht. Wir haben uns der Stadt flughafenseitig genähert. So viele Wege führen auch wieder nicht nach Wien, doch es fehlen die Flieger und alles, was damit zusammenhängt. Am merkwürdigsten ist die Ruhe. Nicht einmal die Bäume bewegen sich. Die Blätter und Gräser haben aufgehört zu rauschen. Die Grillen halten den Atem an. Das Gehen fällt mir nicht so schwer, wie ich befürchtet habe. Meine Beine sind müde, aber der Fuß macht mit. Wenn ich erst einmal in der Stadt bin, klaue ich mir ein paar anständige Schuhe, mit Fußbett und allem. In einiger Entfernung tauchen nun doch Lichter auf. Als ich näher komme, sehe ich, es sind Kerzen. Sie werfen zittrige Lichtkegel an die Mauern des Zentralfriedhofs. Den muss ich jetzt auch noch passieren, aber dann muss die Stadt der Lebenden beginnen. Ob ich den Übergang mitbekommen werde, frage ich mich. Ich passiere auch den Haustierfriedhof, der mich im Gegensatz zu dem anderen immer melancholisch stimmt. Und bevor ich es merke, bin ich mitten in der Stadt. Es ist allerdings eine andere Stadt als die, die ich verlassen habe. Manches ist gleich, vieles ist nicht wiederzuerkennen. Und selbst das, was bis in alle Ewigkeit festgebaut und eingemauert ist, ist dem, was eben noch war, fremd geworden. Um diese Zeit waren die Straßen auch vorher schon leer. Aber jetzt sieht kein Fenster mehr so aus, als würde jemand dahinter Schlaf finden. Es wirkt ungefähr so, als würden die Bewohner am liebsten aus dem Fenster gucken. Doch man traut sich nicht, also steht man bloß in der Nähe des Fensters, bei offenen Gardinen, bei gelöschtem Licht. Und man weiß nicht, wovor hat man eigentlich Angst? Dass man dabei gesehen wird, wie man was sieht, dass eine Kugel durchs Glas schlägt, dass man selbst nach einer Feuerwaffe greift, dass jemand von gegenüber auch am Fenster steht und dann weiß man nicht, wo man hingucken soll. Möglicherweise ist es auch bloß die Angst davor, dass wieder nichts geschieht und man mit dem Gefühl ins Bett gehen muss, vielleicht geschieht dafür dann morgen was und morgen könnte es doppelt so fürchterlich sein. Aus einem Fenster am nächsten Straßenblock bauscht sich ein Vorhang, wie der Rock einer Braut, die noch nicht weiß, ob sie im entscheidenden Moment Ja oder Nein sagen wird. Es ist das einzige offene Fenster. Es genügt, um die Ordnung der Straßen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich möchte wissen, wer dahinter wohnt, wer mutig und schwachsinnig genug ist, sich nicht so dicht wie möglich einzumauern.
Jana Volkmann aus ihrem Roman Auwald, der im Verbrecherverlag erschienen ist. Jana Volkmann, Sie sind ja 1983 in Kassel geboren, leben aber schon sehr lange in Wien als freie Journalistin und eben auch als Autorin. Was hat Sie denn eigentlich nach Wien verschlagen?
Ja, ich wohne jetzt seit 9 Jahren in Wien und das war damals so, dass ich eigentlich ein absoluter Klassiker, ist total banal. Ich hatte eine Fernbeziehung zwischen Wien und Berlin und war dann irgendwann die ewigen Zugfahrten doch leid, obwohl es eigentlich sehr, sehr schöne Zugfahrten immer waren. Zwischen Berlin und Wien gab es damals noch den Eurocity, der durch Prag gefahren ist und durch Dresden. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Zugfahrten, aber also immer 9 Stunden hin und 9 Stunden zurück ist irgendwann einfach zu viel. Ich habe mich in Wien doch von Anfang an eigentlich sehr zu Hause gefühlt. Und mittlerweile bin ich seit 9 Jahren hier und kann mir das gerade nicht gut vorstellen, wo ich sonst leben wollte. Also das ist eine Stadt, die mir sehr entgegenkommt und sehr gelegen kommt.
Aber dieses Unterwegssein, die Koffer packen, das hat ja also auch mit Ihrem Leben zu tun, ne? Und wie ich gelesen habe, schreiben Sie auch gerade an einer Dissertation über Hotels in der Gegenwartsliteratur. Also irgendwie scheint es Sie auch noch zu faszinieren. Und Ihr letzter Roman, Das Zeichen für Regen, der handelt ja auch von einer jungen Frau, die als Zimmermädchen in ein Hotel nach Kyoto geht.
Ja, also ich glaube, das ist überhaupt kein Zufall, dass es so viele Hotelfilme und Hotelromane gibt. Auch ein paar ganz wenige Hotelgedichte sogar. Das sind einfach total interessante Orte, finde ich. Also so Durchgangsorte, die irgendwie so tun, als wären sie ein Zuhause. Das fasziniert mich schon sehr. Also in meiner Kindheit war ich eigentlich nie im Hotel. Es gibt genau einen Hotelurlaub, den ich mit meiner Mutter zusammen gemacht habe. Da war ich, glaube ich, so 5 oder so. Und danach war ich einfach mal 20 Jahre nicht im Hotel. Also das ist für mich auch ein bisschen eine Welt, die sich dann irgendwie erst recht spät eröffnet und erschlossen hat. Also ich finde das schon sehr interessant. Und in diesen Hotelromanen, also jetzt überhaupt nicht nur in meinem, sondern ganz grundsätzlich, da gibt es ganz tolle Beispiele von Ellie Smith. Zum Beispiel gibt es einen Hotelroman, Hotel World, der ganz, ganz deutlich macht, wie so Arbeitsmigration eigentlich erzählt wird anhand von diesem Mikrokosmos-Hotel.
Und wie gehen Sie jetzt gerade damit um, dass ja Reisen jetzt nicht unbedingt im Moment so angesagt oder auch möglich ist? Fehlt Ihnen das?
Ja, natürlich schon. Also ich habe, glaube ich, wirklich die Top-Luxus-Variante dessen, was im Moment möglich ist. Das heißt, das Reisen ist eigentlich fast das Einzige, was mir wirklich fehlt. Aber das wird irgendwie immer existenzieller, je länger diese Situation anhält. Und bei mir kommt hinzu, dass ich wirklich viel Familie und viele Freunde habe, die einfach nicht in Wien sind. Und die nicht sehen zu können, ist schon nicht total super. Aber ja, wie gesagt, also ich habe hier schon die Luxusversion erwischt und versucht deswegen also nicht allzu viel zu beschweren und zu jammern oder zu weinerlich zu werden. Ich sehe das schon als Problem, dass man nicht so mobil sein kann und dass einfach so wenig Austausch stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Problem, was sich erst längerfristig zeigen wird, wie groß das eigentlich ist.
Wieso Luxusversion?
Ich habe schon den Eindruck, dass es mir eigentlich ziemlich gut geht. Also ich habe eine Wohnung, in der ich gut sein kann, wo ich auch gerne bin. Ich habe keine Existenzängste, weil ich zum Glück nicht davon betroffen bin, dass mir jetzt jeden Moment der Job wegzubrechen droht. Und habe, glaube ich, hier ein recht stabiles Umfeld. Ich habe eine Partnerin, mit der ich sehr viel und sehr, sehr gerne Zeit verbringe. Das heißt, ich fühle mich nicht alleine, obwohl mein Sozialleben sehr eingeschränkt ist. Also es gibt so viel, was natürlich besorgniserregend ist. Aber unter diesen Bedingungen führe ich, glaube ich, ein Leben, wo ich überhaupt keinen Grund habe, mich zu beklagen allzu viel.
Dann wünschen wir Ihnen dabei auf jeden Fall alles Gute. Ihr Roman Auwald ist erschienen im Verbrecherverlag, hat 183 Seiten und wir legen Ihnen, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Thorsten.
Unbedingt.
Wir legen Ihnen diesen Roman sehr ans Herz. Vielen Dank, Jana Volkmann, und ja, alles Gute.
Schöne Grüße nach Wien.
Vielen Dank.
Genau.
Dankeschön. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
Danke. Tschüss.
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 Das war Weiterlesen mit Nadine Kreuzzahler und
Thorsten Dönges vom LCB.
Genau. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.